Hey, herzlich willkommen zum Jesus Erleben Podcast. Mein Name ist Sascha, schön, dass du eingeschaltet hast. Irgendwie jede Woche gibt es freitags eine neue Episode vom Podcast auf die Ohren. Und wenn du diese Episode pünktlich streamst, also sozusagen, wenn sie noch knackig heiß aus dem Ofen kommt, haben wir den 6.3.2020. Hey, und wir haben dieses Mal das Thema Ich und Gott allein. Und mit ich bin nicht ich als Sascha, als Einzelperson gemeint, sondern natürlich auch du ganz persönlich in deinem Glauben zu Jesus, zu Gott. Und ich möchte zwei Themen miteinander in Verbindung bringen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Und zwar den Minimalismus und unseren Glauben an Jesus, unseren Glauben an Gott. Jetzt wirst du sagen, hey, wenn ich doch fest im Glauben stehe, dann habe ich ein erfülltes, glaubensreiches Leben, was eigentlich von Fülle im Glauben gar nicht genug bekommen kann. Und ich stelle die These auf, dass wir in unserem Glauben an Jesus, an Gott, von den Minimalisten uns noch eine dicke Scheibe abschneiden können. Hey, und da möchte ich dich einfach mit auf die Reise nehmen, was es damit genau auf sich hat. Wir leben in einer überfüllten Welt, ja, und dafür gibt es einen Minimalismus, der dagegen hält. Und der Minimalismus, der ist ein hartnäckiger Trend, also kann ich ihn eigentlich schon gar nicht mehr als Trend bezeichnen, sondern eher als Lebenseinstellung von mehr als einer Handvoll Menschen. Und zwar von Menschen, die in dieser überfüllten Welt einfach satt von dem sind, was sie umgibt. Das kann Materialismus im Sinne von Geld und all dem Ähnlichen mit Wertgegenständen, Edelsteinen, Rohstoffen zu tun haben, an denen sich vielleicht andere Menschen bereichern. Das kann aber auch einfach deine volle Wohnung, dein volles Haus sein. Gegenstände, die unser Leben bestimmen, vom Handy über die Konsole, dem PC, den Laptop, das Tablet, all diese Dinge in einer digitalisierten Welt, die auf der einen Seite super viel Dinge einfacher und effizienter machen, auf der anderen Seite aber auch eine echte Suchtfalle darstellen. Und da geht es auch, wie ich den Minimalismus für mich verstehe, ein bisschen darum, den Ansatz der Nachhaltigkeit zu fahren. Gegenstände im Leben zu reduzieren, um wieder Fokus auf was Neues schaffen zu können. Daheim auszumüllen und auszuräumen, nur noch sich aufs Wesentliche konzentrieren, damit etwas Neues im Leben passieren kann. Ja, und dieser überfüllten Welt ist mit so einem Ansatz natürlich mehr als ein Pokal zu gewinnen. Ja, das ist der Trend auch jetzt momentan, wenn du rausschaust, geht es auch in all den Dingen, die nicht mit Digitalisierung zu tun haben, immer mehr darum, Effizienz, nachhaltig zu werden. Gefühlt bekommt Öko und Bio wieder einen ganz neuen Aufwind, erneuerbare Energien und. Das geht alles in die Richtung, weniger ist mehr. Ja, drüber nachzudenken, weniger ist mehr. Und wenn ich diese überfüllte Welt betrachte, habe ich mir die Frage gestellt, ist ein minimalistischer Glauben ein Weg, mit dem Überflüssigen an der Seele umzugehen? Ja, und auch die Frage dann, kann es eigentlich was Überflüssiges an der Seele geben, wenn wir in einer gesunden Beziehung zu Gott leben. Und dieses materielle Fett, was wir auf den Schultern tragen, das haben wir auch immateriell auf unserer Seele. Also wir haben nicht nur ein materiell überfülltes Leben manchmal, sondern auch ein immaterielles Fett an der Seele hängen, was uns einfach belastet. Unter diesem abgeworfenen Ballast zeigt sich hoffentlich was Verborgenes, wenn wir uns mal drum kümmern, darunter zu schauen. Und das ist der Ansatz des Minimalismus. Einfach mal auch die Seele ausmisten und gucken, was sich darunter an Wertvollem verbirgt und das zutage fördern. Ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, was gut und weniger gut am Minimalismus im Glauben ist oder auch sein kann, wie man das leben kann und was es vor allem bedeutet, damit es für uns ein bisschen greifbarer wird. Und dazu nehme ich dich gedanklich mit auf eine Reise. Wir blicken zusammen zurück ins 4. Jahrhundert, in die ägyptische Wüste. Und da war ein Volk und dieses Volk hat die Nähe zu Gott gesucht und dafür einen ganz besonderen Weg gewählt. Faktisch damals die Minimalisten im Ursprung überhaupt und das auf zeitgleich eine ziemlich extreme Art und Weise. Und dieses Volk hatte sich dazu entschieden, den Städten und Dörfern den Rücken zu kehren. Ja, die Menschen, die waren in die triste Wüste gegangen, haben sich für ein Leben dort im Nirgendwo entschieden. Und für diese Menschen war das Nirgendwo gerade gut genug, dafür Gott wieder in seinem Ursprung erleben zu können und auch zu dürfen. Und diese Menschen wollten eigentlich nur eins. Sie wollten alleine mit Gott sein. Und ich denke, dass diese Menschen genau das verkörpern, was wir unter Minimalisten heute verstehen. Ja? Also egal, ob aus materieller oder immaterieller Sichtweise. Wie gesagt, der Ursprung Minimalismus in unserer heutigen Zeit und auch fernab vom Glauben an Jesus und Gott hat natürlich für sich gesehen eine ganz andere Definition. Die konzentriert sich halt, die Wohnung oder das Haus auszuräumen, sich nur noch auf die Gegenstände zu konzentrieren, die einen glücklich machen. Ja, das schwebt dort so mit. Und Kritiker dagegen sagt, naja, auch ein Minimalist braucht einen Kugelschreiber, um irgendwelche Dinge zu unterschreiben. Aber ob der Kugelschreiber den Minimalist wirklich glücklich macht und er deswegen den Kugelschreiber behält, sei mal dahingestellt. Also eigentlich erfüllt er nur einen schnöden Nutzen. Man kann was damit unterschreiben. Und diesen Pragmatismus in den Glauben zu tragen, kann ja auch hergehen. Ich kann auch alles, was ich im Glauben habe, reduzieren auf das, was mich wirklich mit Glück erfüllt. Oder, das wäre egoistisch gedacht, eher mich im Glauben voranbringt. Oder ich behalte all die schönen Dinge in meinem Glaubensleben, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt gerade Nutzen haben. Oder auf der anderen Seite mich immer glücklich machen. Ja, das wäre so dieses Cherry-Picking, also die Episode, die ich mal aufgenommen habe, kannst du dir gerne anhören, zum Perlenpicker. Ja, der Perlenpicker im Glauben so, oder der Nutella-Christ sucht sich dann raus und stellt sich sein Glauben praktisch modulweise wie den IKEA-Schrank zusammen. Ja, das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Und auf diese Basis zurück gegangen sind diese Wüsten, Menschen, dieses Volk, und zu sagen, ey, wir packen alles mal weg, wir wissen nicht, irgendwie ist das alles zu viel geworden, wir müssen Fokus, wir gehen jetzt in die Wüste und wollen mit Gott alleine sein, denn wenn wir mit Gott alleine sind, dann bekommen wir wieder Fokus auf unseren Glauben. Und der positive Nebeneffekt an der ganzen Geschichte war, wenn du in die Wüste gehst, dort ist nichts, da kannst du auch nichts mitnehmen, was dich irgendwie großartig weiterbringt, da musst du auf eine ziemlich einfallsreiche Art und Weise dein Leben meistern und gestalten, dass du da überhaupt überleben kannst. Und das zu einer damaligen Zeit, die nicht technisiert oder digitalisiert war, sondern da ging es wirklich Handwerk ums nackte Überleben. Und da hast du Fokus, definitiv. Da können wir uns wahrscheinlich nur sehr schwer reindenken. Und diese Menschen, die mit Gott allein in der Wüste sein wollten, die hatten eben ein Ziel. Ja, und dieses Ziel war Fokus auf den Glauben, Fokus auf Gott. Und sie bauten in der Wüste dann dementsprechend auch an, was ging. Also Gemüse, ja, und Ähnliches. Ob das jetzt dann damals den Verhältnissen auch eine Wüste war, die wir heute im Verständnis haben, sei auch mal dahingestellt. Also glaubt man der Geschichte, haben sie zumindest ein bisschen was anbauen können, dass sie überlebt haben. Gehört ja auch Wasser dazu, ne, darf man nicht vergessen. Also vielleicht in der Nähe einer Oase oder an einer Oase direkt. Lebten halt in spärlichen Hütten, in Lehmhütten und Ähnlichen oder aus einfachen Ästen und Zweigen zusammengebaut und meisterten halt irgendwie auf diese Art und Weise überleben. Spendeten jedoch die meiste Zeit aus ihrem Leben dem König, ihrem König, unserem Gott, Jesus, um eine Beziehung zu ihm leben zu können, die es wert war, die Zeit auch dafür aufzubringen. Ja, so, das heißt jetzt nicht egoistisch gesehen, wenn die Zeit irgendwie gefühlt nicht sinnvoll investiert wäre, dann wäre es auch keine wirklich gute Beziehung zu Gott. Nee, sondern sie haben sich dafür entschieden, dass ihre Zeit wertvoll ist, in diesem irdischen Leben für Jesus zu investieren. So, und mit anderen Worten kann man auch sagen, Gott stand im Mittelpunkt des Lebens. Es bedurfte aber nicht viel dafür. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Unterschied zum Glaubenleben im 21. Jahrhundert. Die Menschen damals brauchten nicht viel, um ihren Glauben zu leben. Und also im Vergleich zu heute wäre es vielleicht das Kloster, ja. Aber um den Glauben heute im 21. Jahrhundert zu leben, machen andere Menschen daraus schon wieder eine eigene Religion. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, du kannst mir gedanklich folgen. Also aus dem Glauben, der vielleicht ein Trend ist oder der modern ist, ich denke an all die Dinge, die man sich um den Hals hängen kann und die Jesusfischlein hinten aufs Auto drauf und das Kreuz an der Rückspiegel. Und diverse Tätowierungen und Ähnliches, also alles an sich nicht schlimm und da soll sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlen. Nur es gibt halt irgendwo ein gesundes Maß, einen Glauben zu leben und meiner Ansicht nach auch ein ungesundes Maß, einen Glauben zu leben, nämlich immer dann, wenn man aus dem Glauben selbst eine eigene Religion macht. Ich komme später nochmal drauf, was es dann in dem Fall auch vielleicht ein bisschen zu viel Fett auf der Seele bedeuten kann, von dem man sich lösen sollte, weil man dann durch den eigenen Glauben, der für einen selbst schon fast wie eine Religion ist, den Fokus eigentlich aufs Wesentliche verliert, nämlich um was es geht, um das Wesen von Gott selbst und um Jesus. Und die Menschen damals, die eben in dieser Wüste lebten, die unterbrachen immer wieder ihre Arbeit, die sie ja eigentlich nur ausübten, um zu überleben. Also da war ja kein Profitgedanke hinten dran oder sowas, sondern das haben sie nur für sich selbst gemacht und haben halt immer wieder gebetet. Ja, das erinnert auch an Zeiten oder an die heutigen Zeiten, ja, verschiedene Kloster oder Brüder oder Schwesterschaften, die dann entsprechend auch ihr Leben nach Gott ausrichten. So verstehe ich das für mich, diese Geschichte, wenn ich es ins 21. Jahrhundert übertrage. Aber diese Menschen waren auch im Beten minimalistisch. Ja, die haben nicht wie wir gebetet oder wie auch der Christ der heutigen, des 21. Jahrhunderts betet, sondern er hat aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, nur einzelne Wortfetzen genommen und hat die immer wieder in einem Art meditativen Zustand gebetet, um die innere Mitte zu Gott zu finden. Auch wieder so zwei Wörter, die für mich eigentlich nicht so ganz zusammenpassen: Meditation und Beten. Also für mich war das vorher. Das waren so, also bei Meditation denke ich immer irgendwie an Yoga, und Yoga hat für mich nur gar nichts mit Jesus und Gott zu tun. Lass ich mir auch noch belehren, vielleicht gibt es auch noch eine Brücke, absolut kein Thema, aber so Stand heute habe ich da keine Brücke zu. Aber da war wirklich die Rede von einem meditativen Zustand, die innere Mitte zu Gott zu finden, durch das ständige Wiederholen von einzelnen Wörtern oder Sätzen, und mehr nicht aus der Bibel, aber nicht wie wir heute vielleicht beten, in lang epischen Monologen oder Dialogen oder wie auch immer. Das haben die gar nicht gebraucht. So, die haben sich da auch aufs Wesentliche konzentriert. Spannend. Ja, einfach mal so einen Raum stehen lassen, einfach spannend. Und diese Bereitschaft oder dieser Versuch der Menschen, eigentlich durch den Fokus auf das Kleinste zu versuchen, das große Ganze zu fassen, weil wenn sie ein ganzes Leben lang die Heilige Schrift so beten oder so eine Art Beziehung zu Gott aufzubauen, indem sie mit der Heiligen Schrift so umgehen, da braucht man richtig lange, glaube ich, da dafür, aber dann kann man auch durch dieses Kleinste versuchen, das große Ganze zu fassen. Und dieser Minimalismus hat sich bei den Menschen, bei diesem Wüstenvolk auch damals dadurch gezeigt, also der Minimalismus dadurch gezeigt, dass die in der Bereitschaft zu helfen auch minimalistisch waren. So Hilfesuchende, die damals dieses Wüstenvolk aufgesucht haben, weil sie mitbekommen haben, hey, da wohnen welche in der Wüste, oder die haben sich zurückgezogen, um mit Gott alleine zu sein, haben über Jahre eine extreme Beziehung zu Gott für sich entwickelt. Also das war so die Außenwahrnehmung von anderen, von außenstehenden Menschen, und die dann halt für sich gesehen dringend, also in Anführungsstrichen dringend, mit Gott reden mussten oder dringend eine Beziehung zu Gott führen mussten, wie auch immer. Waren in der Not, ja, so wie es bei Menschen immer ist, wenn sie in der Not sind, finden sie zu Gott. Das ist einfach oft so, ja, dass man dann eher die Nähe zu etwas sucht, was einem hilft, aber was man vielleicht bis dato auch nicht verstanden hat. Sollte man jetzt meinen, dass eigentlich Menschen, die in so einer Beziehung zu Gott stehen, auch dann ja natürlich Menschen annehmen? Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben auch diese Menschen immer wieder abgewiesen. Und weil sie, aber nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie selbst der Überzeugung waren, in Gefahr zu sein. Also sie waren selbst gelebt so klein und haben gar nicht so dieses das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, sie haben gar nicht so richtig fassen können, wie sie in der Außenwelt eigentlich eine Wirkung erzeugt haben, durch ihre Art und Weise, mit Gott zu leben. Durch diesen gelebten Minimalismus gegenüber dem damals weltlich gedachten Normalen ein ganz anderes Level erreicht haben, sodass die Menschen, die auf ihrem normalen Weg mit Gott zu leben, eigentlich dann irgendwo verstanden haben, hey, die haben eine viel krassere Beziehung zu Gott, und wenn wir jetzt in der Not sind, dann müssen wir eigentlich uns Hilfe bei den Menschen suchen, die uns dort in der Beziehung zu Gott mitnehmen. Und die haben dann gesagt, hey, wir sind selbst in Gefahr, wir können das nicht machen, tut uns leid, so geht euren eigenen Weg. Auf den ersten Blick hat es gar nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es war es aber dann doch, weil sie durch diesen gelebten Minimalismus eine Fülle erlebten, und zwar in der Gastfreundschaft. Ja, sie haben dann diese Menschen nicht komplett abgewiesen im Sinne von verschwind wieder, so geh von meinem Grundstück, ich kann dir nicht helfen, sondern sie haben sie darin abgewiesen zu sagen, wir können dir jetzt das, was du suchst, nicht geben. Aber was wir dir geben können, ist, dass du an unserer Seite gehst und als Suchenden von uns einen Rahmen geboten bekommst, selbst auf die Reise zu Gott zu gehen, um eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu ihm aufbauen zu können. So, bleib bei uns, wir laden dich ein, wir sind gastfreundlich. Und das war ihre Fülle, die sie aus dem Minimalismus dann erleben durften, die sich dadurch ergeben hat. Also eine ganz spannende, krasse Geschichte oder krasse Brücke, die da geschlagen wurde. Und für mich so als Merksatz oder als ja, so Zusammenfassung, ja, wo ich da aus der Geschichte rausgezogen habe, war eben, dass durch dieses materielle Reduzieren sich eine Fülle auf einem immateriellen Level ergeben kann. Also durch dieses, ich tue das Irdische reduzieren und schaffe Platz fürs Wesentliche, versetzt mich erst in die Lage, auch wirklich Fokus erlangen zu können. Und so, das ist diese Lessons learned, die ich da rausziehe. Und diesem zu viel haben, setzen diese Menschen Fokus entgegen. Ja, und damit dieser Fokus eben aufs Wesentliche, also Gott, überhaupt erst wachsen kann, müssen die halt eine Ausgangsbasis schaffen. Und das, was den Mensch bindet, also materielle Dinge, die werden abgeschafft und damit ja dadurch eine Art Fokus erzwungen. Also das ist so wie eine Art Effekt, der sich zwingend daraus ergibt. Ja, und das ist halt in dem Fall das Leben in der Wüste gewesen. Ich meine, nichts lenkt mehr ab. Ja, mit Sicherheit für uns jetzt gesehen ein extrem radikaler Ansatz. Aber ich glaube, so radikale Ansätze braucht man einfach, um drüber nachzudenken, was man für sich rausziehen kann und was man für sich in seinem Leben einbauen kann, damit man wieder Fokus auf Gott, auf Jesus gewinnt. Und gerade in so einer überfüllten Welt, in der wir oder wie sie ist, in der wir leben, ja, durch all dem, was uns umgibt, ist eigentlich alles in Hülle und Fülle da, was uns auf irgendeine erdenkliche Art und Weise von Gott ablenkt oder von Jesus ablenkt. Und alles, was wir jetzt in Anführungsstrichen wegwerfen oder einfach mal eine Schublade legen oder nicht näher drauf eingehen oder mal außen vor lassen, egal wie du das jetzt für dich fasst, ist eben eine weitere Geschichte in unserem Leben, die dann von einer Reise zum Fokus erzählt. Alles, was wir jetzt wegpacken, wird uns daran erinnern, dass wir uns auf eine Reise begeben haben, um Fokus zu gelangen oder Fokus zu erlangen und hoffentlich eben mit Gott im Mittelpunkt. Und dieses weniger ist mehr Prinzip, das können wir natürlich auf die Spitze treiben, aber das müssen wir gar nicht tun. Diese Geschichte von dem Wüstenvolk, die ich dir gerade erzählt habe, die steht ja nur als Beispiel für uns alle, an der wir uns orientieren können. Und diese Orientierung soll uns sagen, was ist denn unser Ballast, unser immaterieller oder materieller Speck, den wir auf unseren Schultern tragen, den wir aus unserem Leben schaffen können, um wieder Fokus auf Gott und Jesus erlangen zu können. Und materieller Speck, den gibt es gerade genug. Da braucht man einfach um uns rumschauen und gucken, was lenkt uns ab. So der Klassiker, das ist auch bei mir immer wieder die Gefahr, ist das Smartphone. Das letzte Mal oder das vorletzte Mal in der Episode habe ich dir von TikTok erzählt. So, das ist eine der Social Media Apps. Hey, wenn ich das Ding aufmache, sage ich mir, es sind nur 3 TikToks. Und die gehen 15 Sekunden lang, so ein kleines Video. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann sind 30 Minuten rum. Das ist in dem Moment nett, aber eigentlich so total unnötig. Und wenn ich so etwas bewusst konsumieren kann, dann spricht da ja gar nichts dagegen. Wenn ich dadurch irgendwann den Fokus verliere, weil ich nicht nur das, sondern 20 andere Dinge, die in die Kategorie fallen, in meinem Leben mit mir führe, dann ist da kein Platz mehr für das Wesentliche. Und das ist Gott und Jesus. Krass war bei mir, dass ich auch für den Podcast, ja, einen Instagram-Account ein halbes Jahr her aufgemacht habe, mit dem Ziel, Social Media zu nutzen, um die Message von Gott an dich als Hörer ranzubringen. Wo ich auch lernen musste, dass halt, also klar sind so eine Handvoll oder zwei Hände voll Instagram-User mit Sicherheit dabei, wenn ich meine Statistiken vom Portal so glauben darf, die über Instagram tatsächlich auf den Podcast gekommen sind. Und es freut mich mega und erfüllt mein Herz mit Freude. Aber im Endeffekt habe ich fast den Fokus verloren, weil sich kurzzeitig bei mir im Prinzip mehr oder weniger alles nur noch um diese Plattform gedreht hat. Und das ist so gefährlich. Obwohl bei mir jetzt in dem speziellen Fall eigentlich die Message Gottes dahinter stand, wo ich gesagt habe, ich will die Plattform nutzen, um die Nachricht Gottes irgendwie in die Welt rauszutragen. Und selbst da schlägt der Feind noch an und sagt, wow, ist ja klasse, da kann ich mir noch Zeit rauben, weil darum geht's. Der Feind raubt dir Zeit. Und wenn er es schafft, dir die Zeit zu rauben, dann verlierst du den Fokus und gehst weg von Gott und Jesus. Weil die Beziehung zu Gott, wenn du sie hast, die kann er nicht zerstören. Aber er kann dir Zeit rauben und die Zeit ist unwiederbringbar und die lässt dich abdriften. Hey, das ist ein Problem. Und das ist materieller Speck, um den können wir uns problemlos kümmern. Der immaterielle Speck, also vielleicht ein Speck, der an unserer Seele haftet, naja, das ist jetzt nochmal so eine andere Sache. Und Ich hoffe, dass ich mich gegen Ende der Episode jetzt da hoffentlich verständlich ausdrücken kann und das nicht in falschen Hals kommt. Hey, wenn du anschaust, was wir für eine Beziehung zu Jesus und zu Gott leben können, dann ist es ja klasse, je lebendiger diese Beziehung ist. In diesem lebendigen Ausleben der Beziehung zu Gott kann aber, und da habe ich auch mit vielen Menschen schon drüber reden dürfen, die mir dann auch ihre eigenen Geschichten erzählt haben, kann man auch schnell in Aktionismus abdriften in dem, was man für Gott eigentlich tut. Denk einfach mal drüber nach, dass je mehr du für dein Glauben brennst, desto zufriedener solltest du eigentlich sein. Ja, jetzt, je mehr du für dein Glauben brennst, desto besser. Ja, weil wenn du für Jesus und Gott brennst, ich meine, hey, was soll da dran schlimm sein? Du stehst für deinen Glauben ein, du gehst raus, du willst den Leuten von Jesus und von Gott erzählen. Das ist mal grundlegend gesehen eine ziemlich gute Sache. Wenn du darüber hinaus das Glück hast, in eine Gemeinde gehen zu dürfen, die dich liebevoll aufgenommen hat, in der du dich liebevoll einbringen kannst und die dich in deinem Glauben weiterbringt und du auch einen Teil in die Gemeinde tragen kannst, um andere Leute wiederum zu bereichern, dann ist es eine richtig, richtig tolle Sache. Wenn du dann darüber hinaus dich in der Gemeinde auch noch engagierst oder an anderen sozialen Projekten mitwirkst, dann ist es auch eine richtig tolle Sache. Wenn du dann darüber hinaus noch eigene Projekte startest, die auch sich um den Glauben drehen, dann ist es auch eine richtig tolle Sache. Und jetzt könnte ich ewig so weitermachen. Und du merkst jetzt vielleicht, dass in dem Moment die 24 Stunden, die du am Tag hast und auch vielleicht die anderen nicht unbedingt direkt mit dem Glauben verbundenen Dinge in deinem Leben auch noch meistern musst. Wie du musst dich ernähren, du musst irgendwo eine Arbeit dann dazu nachgehen. Vielleicht hast du auch Familie, um die du dich kümmern solltest. Willst sicherlich, aber vielleicht stellt es auch mal das ein oder andere mal hinten an für all deine Themen, die du im Glauben vorantreibst. Dann habe ich mit Leuten gesprochen, die im christlichen Glauben in ihren Engagements und eigentlich in dem Ausleben des brennenden Glaubens ein Burnout bekommen haben. Wie krass, ja? Also du bist in dem Ausleben deines Glaubens für Gott und kriegst ein Burnout, weil es zu viel ist. Und dann behaupte ich, ist der Fokus nicht mehr wirklich auf dem Wesentlichen, nämlich auf dem Wesen Gottes und Jesus ausgelegt, sondern dann endet man im Aktionismus und Aktionismus ist immer gefährlich. Und das ist auch eine Art immaterieller Speck, den man sich mit der Zeit aufbauen kann, der in der ersten Betrachtungsweise eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, sondern der sogar extrem erstrebenswert wirkt, wo man sagt, ey, wenn ich so jemanden vor mir habe, dann sage ich, Hut ab, da wo du bist, da werde ich nie sein, ich will mich an deine Verse heften, weil ich glaube, von dir kann ich noch richtig viel lernen, du scheinst eine richtig innige Beziehung zu Jesus zu haben. Das mag schon sein, vielleicht ist es aber auch nicht der Fall, sondern der Mensch ist einfach nur in seinem Aktionismus verfallen, weil er seinem Herrn dienen möchte. Das ist alles per Definition nicht schlecht, nur wenn du danach nicht mehr gerade auslaufen kannst, weil du vor Erschöpfung zusammenbrichst, dann hat halt auch Gott nichts mehr von dir. Und das ist, weiß Gott nicht in seinem Sinn. Ne? So, das ist der immaterielle Speck. Und das Fasten, kennst du, ist eine Möglichkeit, die Richtung erkennen zu können. Also das Fasten, das wirkt man oder wendet man ja immer gerne auf die materiellen Dinge ein. Habe ich mir auch mal erwähnt. Bei mir hatte ich mal Netflix-Fasten. Das klassische Fasten ist ja eigentlich, du lässt Essen weg. Aber das ist ja auch nicht damit, also das machen die ja nicht, damit sie abnehmen, sondern das ist eigentlich, dass du halt Dinge, die dich in deinem Leben kontinuierlich beschäftigen und die auch Zeit klauen, die dich Zeit kosten, dass du die gewinnst, um in dem Fall für Gott einzusetzen. Drehen wir den Spieß rum und machen einfach mal, um Fokus zu erlangen. Und lassen das dahingestellt, ob das bei dir das Essen ist. Bei mir ist es nicht Essen, sondern bei mir ist es halt Netflix und Spotify. So, das sind bei mir absolute Zeitkiller, bei denen ich auf jeden Fall aufpassen muss und wo ich sagen kann, wenn ich da was wegschneide, dann kann ich das locker für Jesus und Gott einsetzen. Und so ist auch die Zeit zum Beispiel hier für den Podcast zu investieren. Wenn ich den Podcast nicht hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich sehr hingucken. Also, nur, dass du verstehst, was ich damit sagen oder ausdrücken möchte. Und dieser Effekt, dann etwas in deinem Leben wegzuschneiden, kurzzeitig beim Fasten, ist ja nur ein kurzer Zeitraum, dann erlangst du die Möglichkeit auf Fokus, um dann zu merken, oh ja, hey, guck mal, hier kann ich eine Richtungskorrektur vornehmen, um dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Jesus und für Gott zu spenden. Und das Fasten, das ist eine Richtungsweisung. Die Ausrichtung nach einem eher minimalistischen Glaubensleben kann eine Art der dauerhaften Verprobung sein oder der dauerhaften Umsetzung. Zu sagen, okay, jetzt habe ich was identifiziert, jetzt will ich es nicht nur mal verproben, sondern das schneide ich jetzt dauerhaft aus meinem Leben raus oder aus meinem Glaubensleben raus, um wieder mehr Fokus aufs Wesentliche erlangen zu können. Und jetzt merkst du, es ist nicht erstrebenswert von 0 auf 100 und auch nicht in deinem Leben vielleicht jemals auf 100% minimalistisch im Glauben leben zu können. Es heißt nicht, dass wir am Ende unseres Lebens alle in der Wüste abhängen und das Leben wie das Wüstenvolk im 4. Jahrhundert leben. Nee, darum geht es nicht, sondern die Message fürs 21. Jahrhundert muss sein, die wesentlichen Teile im Leben zu implementieren, nämlich Gott und Jesus, und die unwesentlichen, die dir dafür die Zeit rauben und im Weg stehen, die musst du rausschneiden und wegschmeißen. Und das kann jeder nur für sich selbst wissen, was es ist. Und du kannst trotzdem, und das ist die klare Aussage, ein reiches, erfülltes Leben füllen. Nicht, weil du dann Angst haben musst, dass dir dadurch was Materielles verloren geht, nee, sondern du implementierst Jesus in dein Leben und gewinnst dadurch an Fülle. Und dann keimt etwas, hoffentlich auf einem Nährboden, was immer größer wird und gesund wachsen kann. Und dann sind all die materiellen Dinge irgendwann nicht mehr wirklich wichtig. Und das ist das Coole an der Sache. Hey, ich hoffe, es war was für dich dabei. Und der Impuls dieser Episode hat dich ein Stück weit vorangebracht oder du kannst da was für dich rausziehen und verwerten. Hey, lass mir auf jeden Fall eine Nachricht zukommen, wenn du da was für dich ausprobiert hast oder eine Meinung dazu hast, an sascha.mohr@gmx.de, Sascha Mohr ohne Punkt und Komma zwischendrin in einem Wort. Oder du kannst mir auch eine Direktnachricht auf meinem Facebook-Profil schreiben oder über Instagram. Die Links dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes und die Shownotes findest du auf jesus-erleben-podcast.podigy.io. Und wenn du nicht weißt, wie man das schreibt, dann gib einfach ins Google Jesus Erleben Podcast ein, da kommst du auf jeden Fall auf meine Profile. Hey, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Gott sei mit dir, dein Sascha, bis zum nächsten Mal, ciao.